Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie die Auslegung des ersten von zwei Teilen über den Psalm 24. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der König der Herrlichkeit. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz? Wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört? Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit.
Sei gesagt, in den Psalmen 22 bis 24 entdecken wir eine interessante Reihenfolge. Psalm 22 zeigt uns den guten Hirten, der sein Leben lässt für seine Schafe. In Psalm 23 erkennen wir neben dem prophetischen auch einen persönlichen Aspekt. Wir sehen, wie der gute Hirte nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt die Seinen durch alle Tiefen des Lebens hindurch bis über den Tod hinaus führt und leitet. Vergleichen Sie dazu Johannes Kapitel 10. Und in Psalm 24 sehen wir nun den wiederkommenden Herrn, der als König der Herrlichkeit zurückkehrt, vor dem sich alle Häupter beugen müssen. Psalm 24 ist eine Zusammenfassung all dessen, was Jesus ist. Der König Israels, der erhaben über alle Völker das letzte und entscheidende Wort über den Status dieses Landes und Volkes sprechen wird. Vor Jesus Christus musste auch der römische Kaiser Julian kapitulieren. Er herrschte Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christi und ist besser bekannt unter dem Namen Apostata, der Abtrünnige. Man sagt, er habe seine ganze Cäsarenmacht eingesetzt, um die Gemeinde Jesu zu verdrängen und das Heidentum zu erneuern. So entfernte er die Christen aus dem Staatsdienst und schloss durch ein neues Schulgesetz die Kinder christlicher Eltern vom öffentlichen Schulunterricht aus. Julian ließ die heidnischen Tempel wiederherstellen und plante eine grausame Christenverfolgung im Stil von Nero. Doch dann fiel Apostata im Krieg gegen die Perser. Die letzten Worte des Sterbenden bezogen sich auf Jesus. So hast du schließlich doch gesiegt, Galiläa. Das symbolisiert die große Kapitulation aller Empörer vor dem, der den Sieg behalten wird. Psalm 24 zeigt den großen Triumph des Königs der Herrlichkeit, in dessen Namen sich einmal alle Knie derer beugen müssen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Philipper 2, Kapitel 10. Der messianische Bezug. Den messianischen Bezug finden wir in den Versen 3 und 4 und der Bergpredigt Jesu in Matthäus 5. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Psalm 24, Vers 3 und 4. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8. Letztlich ist die ganze Bergpredigt eine erweiterte Abhandlung von Psalm 24. Die Verse 7 bis 10 decken sich mit der Beschreibung Jesu über seine Rückkehr in Herrlichkeit und der Aufrichtung seines Königthrones in Matthäus 24, Vers 30 und in Kapitel 25, Vers 31. Außerdem gehört Psalm 24 wie eine aufgereihte Perle zu den Psalmen 22 und 23. Wer ist der Schöpfer und welche Konsequenzen hat es? Wir lesen in Psalm 24, 1 und 2: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. In diesen beiden Versen wird unmissverständlich klargestellt, wer die Erde erschaffen hat und wem sie gehört. In Vers 2 heißt es, dass der Herr den Erdkreis über den Meeren und Strömen gegründet hat. Daher sprechen wir ja auch vom Meeresspiegel und dem Festland, das mehrheitlich oberhalb desselben liegt. Die Erde gehört zu Gottes universalem Eigentum und in seiner Souveränität kann er sie geben, wem er will. Das bestätigen die folgenden Schriftstellen. Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. 5. Mose 10, Vers 14. Denn mein sind alle Tiere des Waldes, das Vieh auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich auf dem Felde regt, ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, so würde ich es dir nicht sagen, denn mein ist der Erdkreis und was ihn erfüllt. Psalm 50, die Verse 10 bis 12. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln von Händen gemacht. Ihm wird auch nicht von Menschenhänden gedient, als ob er etwas bedürfte, da er ja selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut das ganze Menschengeschlecht gemacht, dass es auf dem ganzen Erdboden wohne, und hat im Voraus die Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, dass sie den Herrn suchen sollten. Apostelgeschichte 17, die Verse 24 bis 27. Wenn wir den internationalen Streit sehen, der um Israel entbrannt ist, und wie man bemüht ist, das Land zu teilen, und wie Israel zum Schutz vor Terroristen einen Grenzwall gezogen hat, bekommen diese Worte aktuelle Bedeutung. Andere Länder wurden unrechtmäßig besetzt oder gar annektiert, zum Beispiel Tibet durch China. Neue Grenzen wurden gezogen oder verschoben und Länder neu aufgeteilt, zum Beispiel Tschechoslowakei in Tschechien und die Slowakei, Korea in Nord- und Südkorea. Doch insbesondere Israel wird zunehmend zum Zankapfel, zur Taumelschale und zum Laststein. Wir lesen im Psalm 80, Vers 7: Du machst uns unser Nachbarn zum Zankapfel, und unsere Feinde spotten über uns. Und in Sacharja Kapitel 12, die Verse 1 und 3 lesen wir: Dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und es soll geschehen an jenem Tage, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich daran wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen sie versammeln. Alle politischen Bemühungen, Diskussionen, aller Streit und Terror werden von Gott selbst in die Schranken gewiesen, wenn wir sein Wort beachten. Doch leider wird gerade das nicht mehr getan. Und das führt früher oder später zum unumgänglichen Gericht über die Nationen. Wem gehört das Land Israel? Gott, der Gründer der Welt, hat dem jüdischen Volk das Land zugesprochen und hat es selbst ins verheißene Land geführt. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 26: Er hat aus einem Blut, Adam, jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Als der Allmächtige dies tat, bestimmte er auch die Grenzen Israels. Er setzte es auf den Mittelpunkt der Erde und alle anderen Völker ringsum. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 32, Vers 8: Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Gott hat sich Abraham gegenüber in einem ewigen und unteilbaren Bund verpflichtet, dass dieses Land ihm und seinen Nachkommen auf ewige Zeiten gehören soll. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 15, die Verse 18 bis 21: An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Pherisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Kirgasiter und die Jebusiter. 1. Mose 17, Vers 8 sagt: Ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Wir brauchen uns gar nicht auf Diskussionen einzulassen, wer zuerst im Land wohnte. Denn diese Völker existieren alle nicht mehr. Nicht Völkerrecht, sondern Gottes Recht zählt. Es ist einzig und allein wichtig, wem Gott, dem die ganze Welt gehört, dieses Land gegeben hat, das er an anderer Stelle auch als sein Land, sein Erbe und seinen Weinberg beschreibt. 5. Mose 9, Vers 26 lesen wir: Ach Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbteil nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Jeremia 12, Vers 10 sagt: Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Meinen kostbaren Acker haben sie zur öden Wüste gemacht. Und 3. Mose 25, Vers 23 sagt, ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir, Gott, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Jeremia 16, Vers 15 sagt uns schließlich, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wieder in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Von Ostpreußen, Pommern oder anderen Gebieten dieser Erde kann man das nicht behaupten. Es käme auch niemand auf den Gedanken, diese Territorien zurückzufordern. Aber bei Israel ist das anders. Warum? Man will, wenn auch unbewusst, nicht akzeptieren, dass der Allmächtige ihnen das Land wiedergegeben hat und er über alle menschlichen Bestimmungen, Rechtsordnungen und Verträge erhaben ist. Daher ist es nicht von Bedeutung, ob die Osmanen, Türken oder die Scheichs Israel zwischendurch besetzt hielten. Auch das Mandat der Engländer und die Beschlüsse der Vereinten Nationen sind nicht maßgebend. Hier zählt einzig und allein das Wort Gottes, nicht Völkerrecht, sondern Gottesrecht. Schon lange bevor diese Völker da waren, stand Israel unter einer gewaltigen Verheißung Gottes. Wir lesen im Psalm 111 die Verse 6 bis 8. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten kundgetan, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Der Herr gab König David die Stadt Jerusalem im Hinblick auf den Nachkommen, der seinen Thron besteigen sollte. Und dieser sollte Jesus heißen. Wir lesen in 2. Chroniker 13, Vers 5. Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat auf ewige Zeiten, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund? Und Hesekiel 5, Vers 5 sagt, so spricht Gott der Herr, das ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Heidenvölker gesetzt und unter die Länder rings um es her. Jerusalem ist nach Aussage des Herrn Jesus in Matthäus 5, Vers 35 die Stadt des großen Königs. Und im Psalm 48, Vers 3 lesen wir, schön erhebt sich die Freude der ganzen Erde, der Berg Zion auf der Seite des Nordens, die Stadt des großen Königs. Letztlich gehört Jerusalem Gott, zu seinem Reich und zu seiner Herrschaft, und in diese Stadt wird Jesus als König der Herrlichkeit einziehen. Psalm 110, Vers 2 sagt, der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Da sich aber die Völker damit nicht abfinden können und das Land Israel unbedingt teilen wollen, wird das Gericht über sie kommen, das der Prophet Joel angekündigt hat. Wir lesen in Joel Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenen Judas und Jerusalems zurückbringen will, da werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen, und daselbst mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und mein Land verteilt haben. Auch die Worte aus Joel 4, Vers 4 legen sich über das damalige Geschehen hinaus auf die Endzeit. Wir lesen, was wollt ihr mit mir, Tyrus und Sidon und sämtliche Bezirke der Philister? Wollt ihr mir etwa vergelten, was ich getan? Wenn ihr mir vergelten wollt, so bringe ich schnell und unverzüglich euer Tun auf euren Kopf. Warum wohl hätte der Herr die Juden in das Land ihrer Väter zurückgeführt, wenn es ihnen nicht wirklich gehören sollte? Doch es gehört ihnen, weil der Herr nach Israel zurückkommt, um es für sich in Besitz zu nehmen. Denn von Jerusalem aus sollen Ströme des Segens in die ganze Welt fließen. Weil sich hier der eine wahre, ewige Gott und seine Ehre beweisen, ist diese Stadt Gegenstand des Hasses der Völker. Das Geschick des Landes Israel und die Rückführung der Juden sind kein Produkt der Nationen und nicht auf puren Zufall zurückzuführen. Vielmehr bewahrheitet sich hierin das Handeln des wahren Gottes, der dabei ist, seine Verheißungen zu erfüllen. wer darf zu ihm gelangen? Psalm 24, die Verse 3 bis 5 sagen uns, wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Den Berg Zion bzw. Berg des Herrn bzw. seine heilige Stätte müssen wir im Zusammenhang mit den vorhergehenden Versen betrachten. Demjenigen, dem die Erde gehört, der Erdkreis und alle Bewohner, der die Welt gegründet und befestigt hat, dem gehört auch der Berg Zion und unter seiner Herrschaft wird Jerusalem zur heiligen Stätte. Psalm 110, Vers 2 sagt, der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Jerusalem wird zum Wallfahrtsort für die ganze Welt und zu einer Stätte der Ruhe und des Friedens für die Juden werden. Dort wird der Tempel des tausendjährigen Reiches stehen und von dort aus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gottes Herrschaft wird von Jerusalem ausgehen und sich über den gesamten Erdkreis erstrecken. Dort wird sein Thron stehen und seine Herrlichkeit präsent sein, eine unübertroffene Herrlichkeit und Majestät, wie sie nie gesehen wurde oder erahnt werden kann. Petrus, Jakobus und Johannes erhielten einen kleinen Vorgeschmack davon, als sie mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung waren. Petrus berichtete später darüber in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 18, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden oder Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Als die drei Männer mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, erlebten sie dort gleichsam seine Wiederkunft. Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Das ist auch das Geheimnisvolle, von dem Jesus zuvor gesprochen hatte, in Matthäus 16, Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Wenn der Herr sein tausendjähriges Reich aufgerichtet hat, werden viele sich wünschen, nach Jerusalem zu reisen und eine Privataudienz beim König zu bekommen. Doch wer darf zu ihm gelangen? Die Verse 3 bis 5 von Psalm 24 geben uns die Antwort. Als Parallele sei auf Psalm 15 verwiesen. Dazu eine Begebenheit, die das treffend illustriert. Ein gläubiger Schiffsjunge wurde seines Glaubens wegen von den Kameraden immer wieder verspottet. Eines Tages stand der Kapitän an Oberdeck und schaute mit einem Fernglas den Horizont und den Himmel ab. Spöttisch sagte er im Blick auf den gläubigen Schiffsjungen zu den Anwesenden, »Ich suche Gott überall, aber ich sehe keinen Gott.« Das wurde mit Gelächter quittiert. Doch der Schiffsjunge antwortete, »Das ist auch kein Wunder, Herr Kapitän, denn Gott sagt, nur die reinen Herzen sind, werden mich sehen.«
Bist du bereit?
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten die Auslegung der ersten Hälfte vom Psalm 24 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 077 45 8001. Ich wiederhole, 077 45 8001. Unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.